Ich weiß nicht, ob ihr mal gesucht habt im Mr. Google. Aber das ist ja derjenige, den man heute mal primär befragt. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich habe gedacht, ich frage doch mal, was der so meint über das Kommen von Jesus. Da gibt es doch sage und schreibe mehr als 11 Millionen Treffer. Nun, das Interessante ist, wenn man jetzt diesen Treffer nachgehen würde, und einigen bin ich nachgegangen, die Meinungen gehen total auseinander, widersprechen sich völlig. Ich habe dann mal gerade diesen Treffer genommen, wir sehen das hier, das ist eine Werbung, gedacht, nimmt mich jetzt doch Wunder, was hier noch steht. Und da wird doch tatsächlich behauptet, in dieser bezahlten Anzeige, die wohlverstanden ganz oben erscheint, tja, dass der Dritte Weltkrieg zwischen 2017 und Mai 2019 eintreten wird und damit verbunden dann auch das Kommen von Jesus. Also wie wir sehen, ein Thema sehr, sehr kontrovers. Sehr viele unterschiedliche Meinungen. Nun, wir knüpfen an dem an, was wir das letzte Mal miteinander bereits angeschaut haben, beim Versprechen. Wir schauen nochmals hin, was hat uns der Herr Jesus versprochen? Und er hat versprochen, zuerst für uns zu kommen. Wir lesen hier die Verse aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Das ist mal das erste Versprechen. Der Herr Jesus, er kommt wieder. Und er kommt für all diejenigen, die auf ihn vertrauen. Glaubst du an den Herrn Jesus? Dann wird er für dich wiederkommen. Und du wirst zu ihm entgegengezogen werden. So wie ein Magnet, oder? Der kommt und er zieht alles an. Und dann werden wir bei ihm sein. Das ist etwas Wunderbares, das wir als Verheißung haben. Das zweite Versprechen ist, dass er mit uns, eben mit den Seinigen, sichtbar, für alle sichtbar auf diese Welt kommt, um eben seine Herrschaft aufzurichten. Wir lesen hier in Sacharja im Alten Testament, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Im Kontext ist es klar, dass die Heiligen mit Jesus kommen. Ich lese im Thessalonicher Brief nochmals, im dritten Kapitel. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen. Gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Nun, wir haben das letzte Mal ja noch gesehen, da gibt es eben diese ganz verschiedenen Ideen, wie das jetzt ganz genau ist. Gibt es da jetzt eine Zeitspanne zwischen dem Kommen für uns und dem Kommen mit uns? Oder ist das genau am gleichen Zeitpunkt? Diese Frage beantworte ich jetzt nicht. Aber ich lade alle ein, eben genau am Bible College mit dabei zu sein. Dort werden wir solche Fragen dann miteinander anschauen. Also wie ihr seht, das Bible College ist eben für alle. Alle sind eingeladen. Nun, heute ist ja das Thema Zweifel im Zusammenhang jetzt mit diesem Versprechen und eben auch Verführung. Ich möchte zuerst den Begriff Verführung ein bisschen anschauen. Was ist das überhaupt? Bei einer Verführung ist es immer so, dass man eine Täuschung hat. Es geht um etwas, das vorgespiegelt wird, um eine Lüge, um jemanden in die falsche Richtung zu bringen, um jemanden in eine Falle zu locken, um jemanden dorthin zu bringen, wo er eigentlich gar nicht hin will. Sonst müsste ich ihn ja nicht täuschen, oder? Könnte ich gerade sagen, du geh gerade dort in dein Verderben, oder? Das will ja grundsätzlich niemand. Und so ist das Wesen der Täuschung. Nun ist die Frage, was ist denn jetzt überhaupt die Quelle? Wieso haben wir denn das überhaupt? Und da müssen wir als allererstes die geistliche Dimension sehen. Wir können diese Welt und all das Böse, das hier ist, eben all diese Verführung, diese Lügen, diese Lebenslügen, wie sie alle heißen, nur verstehen, wenn wir die geistliche Dimension verstehen. Hinter dem stehen der Teufel mit seinen Dämonen. Und ich lese dazu die Worte, die Jesus ja gesagt hat vom Teufel. Der war ein Menschenmörder von Anfang an, sagt Jesus im Johannes 8. Und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und das ist die eine Dimension. Wir haben also einen Kontrahenten zu Gott in der unsichtbaren Welt, der einwirkt mittels Lügen. Das ist seine primäre Waffe. Und dabei möchte er Menschen missbrauchen, die eben genau diese Lügen weitertragen. Und wir haben eigentlich die Wahl, oder? Entweder lassen wir uns zur Verfügung stellen für Gott, für die Wahrheit, für das Gute, oder aber, ob wir wollen oder nicht, werden wir missbraucht durch den Gegner Gottes und werden Teilhaber sein im Verbreiten von entsprechenden Lügen. Die andere Frage ist noch, welches Mittel wird denn nun eingesetzt? Jetzt ist es irgendwie ganz dunkel geworden. Tja, die Dunkelheit. Nun, bei den Mitteln ist es so, dass es wie zwei Hauptrichtungen gibt. Die eine ist, ich würde dem jetzt mal sagen, der Naturalismus. Die Vernunft. Wir kennen ja auch den Rationalismus. Man kann ja alles irgendwie erklären. Und das hat ganz verschiedene Schattierungen. Und viele Schweizer ticken ja so. Sie sind ja aufgeklärte Leute. Sie glauben nicht mehr da jedem Hokuspokus. Und die Wissenschaft, die zeigt uns sowieso aus, oder woher wir kommen. Sie sagt eigentlich nur nicht ganz genau, weshalb wir da sind und wohin wir gehen. Aber es ist genau dieser Bereich. Und Paulus hat das im 2. Korinther ja auch angesprochen. Er hat dort gesprochen von diesem geistlichen Kampf, den wir haben. Und er spricht dann davon, dass schlussendlich eben der Glaube und die Waffen unseres Kampfes eben nicht fleischlich sind, sondern geistlicher Art, sodass wir die Vernunftschlüsse oder eben diese Gebäude, diese Lügengebäude, die man errichtet, da gibt es ja ganz viele von denen, dass die eben entsprechend zerstört werden können. Das ist die eine Seite. Das ist eben die Seite, die sagt, ja, also, Jesus kommt wieder, das ist doch ein Unsinn. Wer glaubt denn schon sowas, oder? Auf der anderen Seite gibt es aber den Supranaturalismus. Das sind diejenigen, die nach Zeichen und Wunder aus sind. Das sind diejenigen, die eben Übernatürliches erleben und sehen wollen. Und es ist ja sehr spannend, dass der Jesus in seiner Endzeitrede, wir werden danach noch den Text dann, oder Teile daraus lesen, auch gesagt hat von falschen Christussen, falschen Propheten, die auftreten werden und große Zeichen und Wunder tun werden, wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Also das ist die andere Seite. Auch das kennen wir, wenn man das ganze Gebiet der Esoterik heute anschaut. Aber auch einfach eine große Gruppe von Leuten, die wie gerne Wunder sehen, sondern das Übernatürliche erleben. Und genau in dem sagt uns auch die Bibel, dass wir vorsichtig sein müssen. Auch das kann ein Mittel zu sein, um eben zu täuschen, zu verführen. Im 2. Thessalonicher Brief, übrigens ist dieser Brief ein Brief, der eben genau sehr stark in die Zukunft schaut, da ist die Rede im Vers 9 eben vom Antichristen, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Gut, das ist mal die Ausgangslage. Damit wissen wir jetzt, wie eben Verführung wirkt, wie sie sich zeigt. Wir gehen hin und schauen uns jetzt einen Teil dieser Endzeitrede an, des Herrn Jesus. Ausgangspunkt war ja, dass die Jünger zuerst den Tempel gesehen haben und gesagt, wow, dieser Tempel, oder? Das ist unheimlich, oder? Das mehr oder weniger, der wird für ewig dastehen. Und dann hat Jesus ihnen klar gemacht, schaut, dieser Tempel, da wird alles abgebrochen werden. Dann, als sie mit Jesus alleine waren, sprachen sie zu ihm, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft oder auch Ankunft, griechisch Parousie, die Ankunft, das ist die Gegenwart und des Endes der Weltzeit sein. Also die Jünger hatten genau diese brennende Frage. Wann kommst du wieder? Wann ist diese Zeit, bei der es so ist, dass eigentlich eher die Ungerechtigkeit regiert, wann ist diese Zeit vorbei? Wann ist diese Zeit des immer wiederkehrenden Chaoses schlussendlich vorbei? Und wenn wir ja heute oder gestern die Nachrichten geschaut haben, nach Paris geschaut haben, muss ich ehrlicherweise sagen, wird es ein bisschen mulmig. Paris ist ja nicht irgendwo in Afrika, in weiß ich nicht wo, ganz weit weg. Das ist ganz nahe. Nun, wir hören, was Jesus uns ganz in Bezug jetzt auf Verführung sagt. Das Thema heute ist ja eben Verführung, Zweifel, die eben daraus kommen. Deshalb schauen wir jetzt nicht den ganzen Text an, sondern Ausschnitte. Jesus hat gesagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Weiter unten, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Dann Vers 23 und folgende. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, sieh, der ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Oder sieh, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Also Jesus hat uns eigentlich ganz klar gesagt, es wird in Bezug auf seine Wiederkunft sehr viele falsche Hinweise geben. Viel Verwirrung wird auch da sein. Bevor ich hingehe und vier verschiedene mögliche Verwirrungen anschaue, noch kurz eine Erklärung zu einem Begriff, der dann später auch nochmals kommt. Der Tag des Herrn oder Tag des Christus, das ist eigentlich synonym. Dieser Begriff kommt ja immer wieder mal vor und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, was ist eigentlich genau gemeint mit diesem Begriff. Nun, der Tag des Herrn hat eigentlich zwei Bedeutungen. Der eine, den schauen wir heute nicht weiter an, das ist der Sonntag, als Johannes dort auf der Insel Patmos war, hieß es dort, er ist dort im oder während des Tages des Herrn. Das ist nicht das Thema, sondern der Tag des Herrn jetzt im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft. Der Tag des Herrn ist eben eine Zeitspanne. Wenn dort von einem Tag die Rede ist, dann haben wir auch schon gehört, vieles Mal in der Bibel, ein Tag für Gott ist wie 1000 Jahre. Tag meint hier eine längere Zeitperiode. Also nicht ein einzelner 24-Stunden-Tag. Und in dieser Zeitspanne, die eben so definiert ist, und dieser Begriff Tag des Herrn kommt schon vom Alten Testament her und wird im Neuen Testament eben wieder aufgegriffen, geht es um diese Zeitspanne, in welcher Gott durch den Herrn Jesus Christus direkt wieder regiert. Im jetzigen Moment regiert Gott indirekt. Er wird dann wieder unmittelbar eingreifen. Und dieses Eingreifen beginnt eben mit einem Gericht, mit einem reinigenden Gericht. Stellt euch einmal vor, wir hätten kein Gericht hier jetzt in der Schweiz. In der Schweiz gäbe es kein Gericht. Man sagt, Gericht ist etwas Negatives, das ist ja irgendwie, das passt einem nicht, will ich nicht, oder? Was würde denn passieren? Es gäbe gar kein Gericht. Also das heißt, wenn irgendein Verbrechen passiert, niemand wird gerichtet, es gibt ja kein Gericht, keine Richter. Unvorstellbar, oder? Das gäbe ein totales Chaos. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber vielfach, wenn es darum geht, dass Gott diese Welt richten muss, hat man so seine Zweifel und sagt, ja, aber Gott ist doch ein Gott der Liebe, kann doch nicht einfach... Aber Gott ist eben auch gerecht. Gott ist auch heilig. Und genau dieser Aspekt müssen wir in diesem Zusammenhang auch hervorstreichen, nebst der Liebe. In der Liebe hat er sich ja gezeigt, dass der Jesus sich ja hingegeben hat und gesagt hat, ich bin für euch gestorben, nehmt das Geschenk an, damit ihr nicht ins Gericht kommt. Aber wenn jemand das nicht annimmt, wenn jemand gleichgültig ist gegenüber Gott, wenn jemand das von sich stoßt, dann sagt der Hebräerbrief, Vers 10, was bleibt dann noch? Nur noch das Erwarten des Gerichtes. Und so muss dieser Tag des Herrn starten mit einem Gericht, damit diese Erde gereinigt ist. Und dann kann er herrschen. Er wird eine Herrschaft der Gerechtigkeit aufrichten. Er ist derjenige, der eben dann über allem stehen wird. Im Römer 15 lesen wir, und wiederum spricht Jesaja, also der Paulus zitiert den Jesaja: Es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, und ihn oder auf ihn werden die Heiden hoffen. Diese Wurzel Isais, also Isai ist ja der Vater von David, und David als der erste König von Juda, und Jesus als Mensch eben durch die Linie von David, eben der Nachfolger und der König. Und schlussendlich König der Könige. Also Tag des Herrn ist eine Zeitspanne, die ist noch vor uns, und sie wird dann beginnen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Für uns. Eben nochmals Details, Klammerbemerkung im Bible College. Gehen wir weiter und schauen, welche vier Fragen wollen wir heute Morgen miteinander nachgehen. Beziehungsweise, welche Ansichten gibt es? Die eine Frage ist: Ist Jesus etwa schon gekommen? Und wir haben es irgendwie noch gar nicht bemerkt. Das ist das Erste. Das Zweite: Haben die etwa recht, welche die Wiederkunft ganz genau ausrechnen und sagen, nächstes Jahr im Herbst ist es dann soweit? Oder haben die etwa recht, die sagen, ja, das mit der Wiederkunft, das ist schon okay, das ist dann irgendwann mal, vorläufig geht alles mal noch so weiter, irgendwann in ein paar Hunderten, vielleicht Tausenden von Jahren kommt er. Oder ist das Vierte eben berichtigt? Kommt Jesus am Ende gar nicht? Sichtbar haben die Apostel das ganz falsch verstanden. Wenn wir in diesen Fragen irgendwo ein Durcheinander haben und verwirrt sind, dann ist die Frage, was hat das für Auswirkungen? Oder in unserer Beziehung zu Jesus. Es ist deshalb sehr wichtig, dass wir hier Klarheit haben, weil das schlussendlich zum Zweifeln bringt. Zweifel heißt ja, ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Vielleicht kann es sein, dass Jesus wiederkommt. Ja, vielleicht kommt er dann doch irgendwann oder nein, vielleicht doch nicht. Und wenn ich in diesem Zweifeln drin bin, dann habe ich auch keinen Frieden mehr. Und ich habe keine Ruhe mehr. Und der Jakobus hatte darüber gesprochen, ein Zweifler, oder? Das ist wie jemand, der so im Wind drin ist, oder? Der Wind mal wieder so bläst, mal wieder auf diese Seite, wenn er auf die andere Seite bläst, wieder auf die andere Seite. Und das sollen wir nicht. Wir sollen ganz fest stehen im Glauben. Schauen wir das Erste an. Da gibt es zwei Varianten. Die einen sagen, Jesus ist schon gekommen. Er ist geistlich gekommen, unsichtbar gekommen. Dann wird dann argumentiert mit diesem Begriff, dem griechischen Begriff Parousie. Und wenn ihr mal so ein bisschen schaut, vielfach so bestimmte Sondergruppen sind vielfach Experten in Griechisch und Hebräisch und die können dann das ganz genau und richtig erklären. Und alle anderen, die da schon lange Griechisch unterrichten in den Hochschulen, das sind alle Schulebuben, oder? Nur sie wissen ganz genau, was da gemeint ist mit Parousie. Und die beginnen das irgendwie dann zu drehen und umzudeuten. Ich möchte heute nicht bewusst jetzt sagen, diese Gruppe oder das, ich glaube, das könnt ihr nachher selbst dann vergleichen. Ich gebe euch diese Kategorien, möchte also nicht jetzt auf jemanden oder auf eine Gruppe zeigen, sondern wie ein Rüstzeug mitgeben, dass wenn diese Gedanken an euch kommen, dass ihr sie wie erkennen könnt, unterscheiden könnt. Sagt ihr halt mal, das habe ich doch mal irgendwo gehört, dass Jesus irgendwie geistlich gekommen ist. Und sie sagen dann, ja, Jesus ist schon da. Das ist doch der größte Fehler, jetzt nochmals auf seine Wiederkunft zu warten. Er ist da, wir bauen doch das Reich Gottes jetzt. Und wir bauen es weiter für Gott, bis die ganze Welt erobert ist. Das ist deine Schattierung jetzt. Aber Jesus hat es eigentlich ganz klar festgehalten. Wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Das heißt, ein Blitz, den sieht man. Alle sehen das. Alle werden ihn sehen, so ist die Aussage auch in Matthäus 24. Also die Schrift zeigt eigentlich ganz klar, dass bei seinem zweiten Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit ihn alle sehen werden. Also irgend so eine unsichtbare Wiederkunft, die ist ganz sicher gemäß der Schrift nicht richtig. Eine zweite Variante von diesem Gedanken ist das, was auch der Jesus dann so ausgedrückt gibt, viele Christusse, also viele, die eben dann sogar behaupten, sie seien der wiederkommene Christus. Dabei muss man vielleicht noch festhalten, dass Christus ja ein Titel ist. Wenn wir sagen Jesus Christus, dann ist der Christus nicht der Nachname, sondern es ist ein Titel. Da kommt ja vom Alten Testament Messias, der Gesalbte Gottes, der Herrscher, der von Gott gesalbt ist. Und Christus ist einfach die griechische Entsprechung von Messias. Deshalb kann das auch bedeuten, dass jemand nicht unmittelbar sagt, ich bin jetzt die Jesus, der wiedergekommen ist, aber er handelt wie ein solcher Christus, der eben kommt und die Welt errettet und alle Probleme löst und das Reich bringt. Und da gibt es ganz verschiedene Personen. Ich habe hier einfach mal so drei Bilder, ich habe gesagt, ich zeige nicht direkt auf Personen, aber es sind doch drei, die bereits verstorben sind. Das eine ist im jüdischen Kontext. Da gibt es also eine ganze Liste. Unter den Juden gab es immer mal wieder jemand, der gekommen ist und gesagt hat, ich bin der Christus. Menachem Mendel Schneerson hieß er. Er ist vor, glaube ich, 40 Jahren, 30 Jahren gestorben. Es gibt aber immer noch Leute von dieser Gruppe, die warten noch auf die Auferstehung von diesem. Das ist der erste da. Oder es gibt andere Christusse im politischen Umfeld. Meine Mao Zedong ist ein ganz typischer, oder? Die sind einfach absolut. Ihre Botschaft ist eine absolute Botschaft. Sie versprechen Frieden. Sie versprechen, man kann was sagen, das Himmelreich hier auf der Erde. Wir wissen, was mit Mao Zedong, was die Folgen dann waren. Oder auch vom Kommunismus. Dann gibt es eine andere Gruppe, die haben dann wirklich die Bibel in der Hand, die ganze Bibel, also nicht das Alte, nur das Alte Testament. Da haben wir hier die dritte Person, das ist Moon, Sun Myung Moon und der Gründer von der sogenannten Vereinigungskirche. Für sie ist er der Messias. Und so gibt es viele starke Persönlichkeiten, die aufstehen und entweder, ich sage jetzt mal, im Sinne von einem Erretter da sind oder sogar tatsächlich behaupten, sie seien Christus. Viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, eben der Gesalbte, der die Lösung aller Probleme bringt. Das hat der Jesus gesagt. Und auch das, was wir gelesen haben, wenn jemand sagt, schau, da ist er oder da ist er, glaubt es nicht. Also alle diese Pseudo-Christusse, eben die Vergangenen, haben schlussendlich gezeigt, dass es eben eine Lüge war. Wir gehen weiter. Die nächste. Ist es möglich, dass unter Umständen die Recht haben, die das da ganz genau ausrechnen? Ich habe dann auch noch ein bisschen recherchiert und auch wieder jemand gefunden, der hier für August im nächsten Jahr die Wiederkunft von Christus vorhergesagt hat. Letzthin war mal jemand, der hat auch die Wiederkunft vorhergesagt, dann war aber dann nichts. Jetzt ist er am Nachrechnen, wo der Rechenfehler liegt. Oder? Es gibt auch Leute, die kommen und sagen, jawohl, ich habe eine Offenbarung erhalten von Gott. Und wir haben ja über dieses Thema der Prophetie und der prophetischen Gabe auch schon gesprochen hier. Und die sagen, jawohl, Gott hat mir das so offenbart. Und in all diesen Fragen müssen wir einfach zwei Verse uns merken. Markus 13, der Herr Jesus sagt hier, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht. Und jetzt kommt das Spannende, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Also Jesus selbst als Mensch hat gesagt, ich weiß das nicht, das steht mir auch gar nicht zu. Gott, der Vater, er weiß es. Und dann ganz am Schluss noch, damit es wirklich nochmals klar ist, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, sagt er, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen. Es gebührt euch nicht. Also wir können hier ziemlich klar und direkt sagen, wenn jemand wiederkommt mit irgendeinem Datum, mit irgendeiner Sternenkonstellation, die er jetzt genau gesehen hat und die deutet jetzt darauf hin, dass, oder weiß ich nicht, welche Erscheinungen oder politischen Bewegungen oder Verwerfungen, all das ist noch kein Hinweis, dass Jesus genau dann kommt. Also solche Voraussagen auf bestimmte Momente, Zeiten, sind in jedem Fall falsch. Jetzt kommt natürlich die andere Seite. Manchmal, wenn ich so rede, gibt es Leute, die sagen, ja doch, doch, ich glaube daran, Jesus kommt wieder. Aber das ist irgendwann, weit, weit weg. Und da sehe ich auch eine Gefahr. Natürlich wird argumentiert, sagt, ja, die ersten Christen, die hatten natürlich genau diese Naherwartung. Man sagt, Jesus kommt jetzt wieder. Und wir sehen das auch, die haben wirklich damit gerechnet. Nun, wir wissen, es sind jetzt 2000 Jahre fast vergangen. Und man könnte sagen, ja gut, das geht jetzt einfach mal so weiter und irgendwann mal wird es dann soweit sein. Oder man sagt, ja gut, es gab schon immer wieder Krisen. Und die Leute, die während der Zeit des Zweiten Weltkriegs und Hitler gelebt haben, haben wahrscheinlich gedacht, das ist das Ende, oder? Der Hitler, der ist der Antichrist. Und das war nicht so. Und da sehe ich eben diese andere Gefahr. Jesus hat uns erzählt von diesen 10 Jungfrauen. Diese 10 Jungfrauen warteten auf den Bräutigam und interessanterweise heißt es dann, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Irgendwie spannend, oder? Die sind dann irgendwie, ist das Thema eingeschlafen. Und dann auf einmal kam dann der Ruf, oder? Und dann sehen wir die 5, die Öl hatten, die anderen nicht. Aber das ist die andere Gefahr, dass wir in diesem Thema wie einschlafen. Uns gar nicht mehr darum kümmern. Das gar nicht mehr so real für uns anschauen. Und andererseits, wenn wir ganz am Schluss der Bibel schauen, wir sehen, der Jesus sagt, ja, ich komme bald. Das ist wirklich ein Wort, das heißt bald. Natürlich wissen wir, für Gott ist ein Tag eben 1000 Jahre, das ist natürlich für ihn, der Zeitbegriff ist für ihn ein bisschen anders als für uns. Aber er sagt, ich komme bald. Und dann die Braut, also wir, ja komm, Herr Jesus. Ja komm, Herr Jesus. Und das ist jetzt mal die Frage, die müssen wir uns jetzt mal ganz ehrlich stellen, ihr müsst sie mir nicht sagen, aber wann hast du das letzte Mal im Gebet vor Jesus gesagt, Herr Jesus, ich erwarte dich heute. Ich danke dir, dass du kommst und ich bin bereit. Ich erwarte dich heute. Ich weiß, du kannst heute kommen. Aber echt, nicht einfach theoretisch, sondern Jesus kann heute kommen. Es gibt gar nichts, das dazwischen stehen würde. So wie die ersten Christen so gelebt haben, Jesus in dieser Naherwartung, so dürfen auch wir in dieser Naherwartung leben. Das heißt nicht, dass wir jetzt unsere Arbeit auf die Seite legen und sagen, okay, jetzt warte ich gerade mal oder auf das Kommen, sondern genau umgekehrt. Ich möchte, dass er uns antrifft, im aktiv für ihn da sein, im Arbeiten, im Segen sein für die anderen. Aber immer in dieser Bereitschaft, Herr, und auch in dieser Sehnsucht, oder das ist doch etwas anderes. Wenn ich doch jemand gern habe, und wir nehmen doch immer wieder das Bild vom Verliebtsein, was gibt es Schönes, oder? Als wenn zwei junge Menschen und vielleicht auch nicht mehr so junge Menschen verliebt sind. Und die miteinander im Kontakt stehen, oder jetzt heute natürlich WhatsApp-Messages schicken. Das mit den schönen Briefen ist halt eben Vergangenheit. Aber das ist doch die Sehnsucht, nicht nur bei den Messages zu bleiben, oder? Man möchte sich doch auch sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und das ist genau der Punkt dieser Naherwartung. Dass ich den Jesus doch gern sehen will, von Angesicht zu Angesicht. Wir haben die Messages, oder? Also WhatsApp funktioniert, das ist gut. Mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet, mit dem, was Gott durch die prophetischen Eindrücke und Worte uns gibt. Das ist alles da. Aber wir wollen ihn doch sehen. Angesicht zu Angesicht. Und so scheint mir es eben wichtig, dass wir das nicht einfach verdrängen und sagen, ja, irgendwann mal. Und da eben wirklich für uns das. Ich sehe gerade, ich habe diese Verse nicht eingeblendet. Ja, ist es eben für mich relevant? Und da ganz kurz das, was ich vorhin gesagt habe, diese Begegnung. Und diese Begegnung, da müssen wir uns wie, ja, es tut mir leid, das müssen wir jetzt leider weitergehen. Wir haben zeitlich da schon ein bisschen überstrapaziert. Diese persönliche Ebene, das müssen wir uns immer dran denken. Wir haben jetzt immer wieder geredet über das Kommen in dieser Welt, aber in dem Moment, wo der Herr mich abberuft, in dem Moment habe ich die Begegnung mit Jesus. Also diese persönliche Ebene, in diesem Moment ist für mich die Parousie, die Gegenwart mit Jesus. Das andere ist dann eben die kollektive Ebene. Gut, ich möchte hier abschließen, dass wir eben in dieser lebendigen Hoffnung stehen können. Dass wir ganz ehrlich sind, auch in diesem Thema, dass allfällige Zweifel, die eben da sind, Unsicherheiten, Sachen, die einen verwirrt haben, dass wir das einfach vor Gott bringen. Ganz ehrlich, ganz offen mit ihm darüber reden. Und dann konkrete Schritte des Glaubens unternehmen. Und ihn wirklich so täglich erwarten kann. Mich freuen auf den Moment, bei dem ich ihm begegnen werde. Als Herr, als Richter, aber als König und vor allem für uns als Heiland. Ich habe hier noch drei Fragen zum Nachdenken. währenddem wir auf die Musik hören.